Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
Ja, herzlich willkommen bei Keine Meinung, dem Philosophie-Podcast. Heute sprechen wir über Populärphilosophie in unserer Folge Populärphilosophie 2. Corona, Klima und Kapitalismus. Das hat sich so gefügt, da vor knapp, heute ist der 5., 6. Dezember, vor 7 bis 10 Tagen haben sich Richard David Precht und Harald Welzer getroffen und in Prechts Sendung über Utopien, Corona und Kapitalismus, Klimabewegung etc. gesprochen. Kurz darauf oder gleichzeitig gab es auch ein Interview mit Peter Sloterdijk im Spiegel auf dem YouTube-Kanal, in welchem sich auch dieser zu diesen gegenwärtigen Phänomenen geäußert hat. Und ich und Alexandros sitzen heute hier, um einmal da durchzugehen, das zu besprechen und einzuordnen und euch dran teilhaben zu lassen in dieser neuen Folge Keine Meinung. Hallo Alexandros.
Hallo Özgün.
Alexandros, sag mal, was hat denn Precht und Welzer, was haben die denn da so gesagt zum Thema Corona-Pandemie?
Ja, Freud und Leid, wenn man sieht, dass die beiden sich getroffen haben. Genau, also die Sendung hieß Rezepte für die Zukunft, Fragezeichen. Und dann ging es eben darum, okay, wir durchleben gerade eine Pandemie und es gelten gewisse Maßnahmen, es gelten Einschränkungen und irgendwas hat das ja mit unserer Gesellschaft und mit unseren bestehenden Verhältnissen angestellt. Und genau, also erst, was man grundlegend sagen kann, beide akzeptieren, es gibt nämlich auch, in der Öffentlichkeit auftretende Philosophen und Philosophinnen, die das anders sehen. Aber die beiden akzeptieren, dass es gibt dieses Virus, es gibt die Pandemie und damit muss umgegangen werden. Das kann man schon mal grundlegend sagen. Wir werden auch gleich drauf zu sprechen kommen, wie Sloterdijk das so einordnet. Und genau, und die grundlegende These bei Richard David Precht, so leitet er das ein, ist, wir leben in einer Umbruchszeit. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen immer weniger die gegenwärtigen Verhältnisse akzeptieren. Richard David Precht sagt, Verdruss der Gegenwart nimmt zu. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sich was ändern muss.
Während Welzer das eher als ein Gefühl verordnet, richtig? Welzer spricht ja da von einem Vibrieren in der Gesellschaft und von einem Gefühl des Umbruchs, aber er traut sich da noch nicht so direkt davon zu sprechen, dass es doch ein Umbruch oder ein Unmut gibt.
Ja.
Warum tut er
also,
das?
Vielleicht liegt das daran, vielleicht liegt das an den Beispielen, die Richard David Precht genannt hat, denn Welzer will natürlich als Gesprächspartner erstmal wissen, okay, womit werde ich hier konfrontiert und fragt nach Beispielen. Also woran siehst du, Richard David Precht, dass der Verdruss der Gegenwart, also das Nicht-Akzeptieren der gegenwärtigen Verhältnisse zunimmt? Und die zwei Beispiele, die Precht erstmal nennt, sind ist der Zuwachs der AfD und die Anti-Corona-Demos, die überall im Land stattgefunden haben, wie auch immer, und die sogenannten Querdenker, die Corona-Leugner. Und dem Welzer passen diese Beispiele nicht, weil Richard David Precht nennt, ich glaube, eine absurd hohe Zahl, man müsste jetzt das Video nachgucken, ich meine, er sagt 10%, also er nennt auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl an Leuten, die da zu verorten sind, und Welzer behauptet, das sei kein realistisches Bild von dem Verdruss der gegenwärtigen Verhältnisse.
Er sagt auch, dass es gesamtgesellschaftlich gar nicht so viele seien. Er spricht ja, wenn Precht davon spricht, dass man immer mehr Corona-Leugner-Demos sieht, die da mit AfD und anderen Rechten irgendwie vermischen, dass das ja Hunderttausende sind, sagt Welzer, nee, das ist vielleicht so viel wie bei einem Fußballspiel im Stadion. Das ist ja nicht ernst
zu nehmen. Genau, und damit einhergehend sagt Harald Welzer auch, dass die gemessen an der Anzahl dieser Leute oder an der geschätzten Anzahl dieser Leute, diese Leute in dieser Diskussion vernachlässigbar beziehungsweise nicht ernst zu nehmen sind. Genau, das war so Welzers Antwort darauf. Özgün, was, wie hat das Sloterdijk? Sloterdijk hat es anders gemacht. So, er wurde gefragt, wie, ja.
Ja, Sloterdijk wurde gefragt, wie er denn zu den sogenannten Querdenkern, selbsternannten Querdenkern steht, als jemand, der doch immer vom Feuilleton und sonst als Querdenker beschrieben wurde, als jemand, der aus der Reihe tritt. Und Sloterdijk hat sich erstmal gewehrt, so benannt zu werden. Er fühlt sich beleidigt, kann man auch nachvollziehen. Ist aber nicht sehr tief drauf eingegangen zum Thema der Querdenker und Corona-Leugner. Aber eins hat er klar gesagt, dass diese vergleichbar wären wie Kleriker im 17. Jahrhundert, die die Erdumdrehung leugnen würden. Also Menschen, die Tatsachen leugnen, sind für Sloterdijk Querdenker. Kurz zurück zu Welzer, der hat da ähnlich geklungen. Er sprach dann von einer Dummheit.
Ja, zumindest, also Welzer sagte Dummheit gepaart mit Luxusproblemen.
Genau, denn Welzer hat ja, also Brechts ursprüngliche Annahme widersprochen, dass dieses ist erstmal, dass die meisten Leute, die dort demonstrieren, auf diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen Abgehängte seien, Abgehängte des Systems. Und diese überschneiden sich halt mit den AfD-Wählern, wo Welzer massiv widersprochen hat, dass AfD-Wähler nicht abgehängt seien oder dass es an sich gar nicht so viele Abgehängte gäbe, sondern dass die, da behauptet er, dass die Systemzustimmung eigentlich in der Krise gewachsen sei. Und dementsprechend ist dann für Welzer natürlich diese Menge an Rechten, Esoterikern, Corona-Leugnern etc. sind nicht Abgehängte, sondern Leuten, denen es eigentlich gut geht und die Luxusprobleme hätten. Luxusprobleme gepaart mit Dummheit. Also hier sieht man bei Sloterdijk und auch Welzer eine gewisse Form der Arroganz gegenüber dieser Menschen, was bei Precht aber nicht zu sehen ist. Precht hingegen hat aber auch ein Punkt, den man kritisieren kann. Er dramatisiert Situationen immer wieder stark.
Ja. Naja, Precht bezieht im Gegensatz zu Sloterdijk und Welzer nicht diese von oben herab Position, von wegen, die haben, so, ich lege jetzt fest, ihr habt keine Probleme, oder ich lege jetzt fest, ihr seid so und so schlau oder so und so dumm. Ich weiß aber nicht, ob Precht diese Position irgendwie erzeugt hat durch seine Frage, indem er sagt, so, naja, weil ich habe mich halt gefragt, hat er das so als Einstieg, ja, wie bei so einem Unterrichtseinstieg gemacht, von wegen, naja, es gibt ja jetzt die Corona-Leugner, es gibt die Querdenker, es gibt AfD-Wähler, die sind zusammen auf der und der Demo. Ist das jetzt das, was wir nicht Akzeptanz der gegenwärtigen Verhältnisse nennen? Und dann ist halt die Frage, glaubt Richard David Precht das? Also spricht er als Richard David Precht, den man so kennt? Oder als Moderator einer Sendung, der wollte, ja, Harald, sag bitte, das sind dumme Leute. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob Richard David Precht so eine unterschiedliche Position hat, nur weil er sie nicht ausspricht. Weil die Frage war schon sehr mit einer Implikation verbunden.
Ja, über die Differenzierung von Richard David Precht und der Sendung Precht, da werden sich noch zukünftige Ontologen mit beschäftigen müssen. Das ist erstmal nicht unser Metier, aber du hast recht, er hat dort eine Funktion des Moderators einleiten wollen und das Thema der Corona-Leugner ist auch nicht wirklich tief besprochen worden, deswegen können wir dies jetzt auch nicht so tief bewerten oder weitgehend bewerten, aber was er damit gemacht hat, ist ein Schwenk zum Thema der Unzufriedenheit oder ein Schwenk zum Thema der Unzufriedenheit, die ja eine Reaktion auf etwas Echtes sein muss, also es ist ja, in der Politik muss ja was passiert sein, damit die von der Politik betroffenen Menschen sozusagen auch darauf reagieren. Und Precht hat da die Digitalisierung als erstes genannt. Er sagt ja, wir leben in einer Umbruchzeit. Das als bestes Beispiel dafür ist die Digitalisierung, die immer wieder immer stärker notwendig erscheint. Und Welzer antwortet aber, ich zitiere, ohne empirische Daten jetzt, glaube ich, zu haben, glaube ich, es gibt ein Umbruchsgefühl, es gibt eine Angst. Und diese Angst ist für Wälzer anscheinend halt immer gegeben. Er als sogenannter Transformationsforscher beobachtet halt in jeder Gesellschaft, in jeder Epoche eine gewisse Angst in der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung. Und der Grund für diese Angst sei laut Wälzer darin zu finden, dass es keine Zukunftsszenarien oder Zukunftsbilder gäbe, die positiv seien. Da knüpft er halt auch an den Titel der Sendung an, Utopie, an den Titel der Brecht-Sendung, Utopie an, und sagt, es fehlt die Vorstellung einer Utopie in unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Brecht entgegnet sofort, ja, das stimmt, stimmt auch nicht, denn wir haben Utopievorstellungen, diese stammen aber vom beispielsweise Silicon Valley, das sind sogenannte technische Utopien, sagt der Brecht, es fehlt eine soziale Utopie, die möglich ist. Was sagt der Sloterdijk denn?
Der Sloterdijk ist gar nicht, also bei seiner Antwort darauf, wie die Pandemie einzuordnen ist und wie was das mit der Gesellschaft macht. Er kommt mit Volker Weidermann, so heißt der Spiegel-Moderator der Sendung. Die kommen zu dem Thema nicht so konkret, denn auf die Frage hin, wie das einzuordnen ist, ja, während, wir stellen uns die Videos mal nebeneinander vor, ne, während Brecht und Wälzer über gesellschaftliche Angst, Auswirkungen etc. sprechen, bezeichnet Sloterdijk die Pandemie als sogenannten Naturterrorismus, das war, glaube ich, sein Begriff. Und im Gegensatz zu Brecht und Wälzer, die zumindest akzeptieren, dass es diese Pandemie gibt, sagt Sloterdijk, dieser Naturterrorismus ist ähnlich wie bei anderem Terrorismus ein von Medien aufgebauschter. Also er kritisiert, also Sloterdijk nimmt irgendwie wahr, dass Panik gemacht wird. Während
genau, bei Brecht und Wälzer. Entschuldigung, an einer Stelle, um das mal zu verdeutlichen, an einer Stelle spricht er ja auch ja. sagt er davon, dass Politiker heutzutage mehr Berater seien.
Ja.
Als Herrscher.
Ja.
Also zum einen spricht er davon, es gäbe eine Politik der Angstmacherei. Das ist jetzt das, worüber du gesprochen hast.
Genau, ja.
In einem anderen Satz sagt er aber, dass Politiker halt eben nicht wirklich durchgreifen würden, sondern mehr verwalten als regieren.
Genau.
Das ist ein kleiner Widerspruch, den ich glaube, da ja. entdeckt zu haben, in Sloterdijks Argumentation. Man muss aber dem auch entgegenhalten, das war halt auch kein tiefes intellektuelles Gespräch, was Sloterdijk in der Sendung geführt hat. Das war einfach im Rahmen eines Interviews zu seinem neuen Buch entstanden. Also
Ja, man muss dazu, genau, also das muss man auf jeden Fall festhalten, dass der Moderator so ein bisschen wehrlos ist gegen Sloterdijk. Gar nicht, weil Sloterdijk, weil ich ihn jetzt irgendwie für besonders intelligent halten würde oder irgendwas, sondern das ist dir ja auch aufgefallen, der Moderator klappert Fragen ab. Er guckt auf sein Klemmbrett oder auf seinen Zettel, was auch immer er da hatte, und klappert die Fragen ab und lässt Sloterdijk einfach machen. So. Und nachdem Sloterdijk geantwortet hat, geht er über zur nächsten Frage. Ne? Also er hat nicht mehr, nicht weniger seinen Auftrag einfach nur erfüllt. Während Brecht und Wälzer, die auch am Anfang der Sendung irgendwie schon erwähnen, dass sie sich kennen und Freunde sind, sagen sie, sie wollen in ein Gespräch, in ein pro, nicht pro contra, aber in ein gegenseitiges Diskutieren Gespräch irgendwie einsteigen. Bei dem Gespräch mit Sloterdijk ist das eine sehr, sehr einseitige Kiste. So. Das heißt, der Moderator stellt keine Rückfragen. Ja, so, was meinst du mit Naturterrorismus? Wo genau ist die Panik? Gibt es diese Leute? Sind es etwa nicht so viele Leute? Also, die Sachen, über die Brecht und Wälzer schon sprechen, die kommen im Sloterdijk-Interview einfach nicht zur Sprache. Also,
nee, passiert einfach. Aber nicht. Es liegt doch vielleicht auch an dem Anspruch. Also, am Anfang des Brecht-Wälzer-Gesprächs führt Brecht damit ein, dass die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts neue Lösungen erfordern, ein neues utopisches Denken erfordern würde. Während Sloterdijk sehr oft in seinem Interview darüber spricht, dass die Pandemie eine Chance ist, jetzt zu lernen, sich zurückzuziehen. Mhm. Er nimmt da auch ein Edmund Husserl-Zitat raus, wo, nachdem Philosophieren ein sich zurückziehen vom Alltag sei. Mhm. Und verknüpft dies auch noch mit dem Buddhismus. Ich sprich davon, dass im Buddhismus Weltanschauungen als Konstrukte verstanden werden. Also eine gewisse Abneigung von Sloterdijk an der Realität kann man hier schon ablesen. Währenddessen und dahin hinzukommt, er auch noch von der Realität als Seminar spricht. Also da sagt er, wir erleben ein riesiges Seminar über Immunität.
Das fand ich so das hat mir so den Kopf zerschellt in dem Moment. Also er hat den Begriff Seminar ja öfter benutzt, ne?
Ja, und wir brauchen ein Seminar für ein unschädliches Leben.
Ja, und es ist so absurd. Also ich habe mir gedacht, so, okay, Herr Sloterdijk, so stellt er sich jetzt etwa vor, dass die ganze Welt so universitätsmäßig in einem Seminar sitzen soll und darüber aufgeklärt werden soll. Also das war absurd, weil er hat auch gerade beim Begriff Immunität, und das ist, deswegen wundert mich gar nicht so sehr, dass er Husserl zitiert hat, wobei das, was er macht, weniger an Husserl, eher an Heidegger dann erinnert hat. Aber er hat bei, wenn er gefragt wurde, was halten Sie von dem und dem, was halten Sie von das und das, ne? Dann hat er Begriffe entgegengeschleudert bekommen. Und er hat angefangen, irgendwie dann zu erklären, wo die Wortherkunft, ne, wo das Wort herkommt. Und ich habe mich dann gefragt, so, okay, aber was wollen wir damit sagen? Weil er kam von der Wortherkunft zu seinem Seminarargument. Also zum Beispiel, er wurde gefragt, so, ne, was bedeutet Immunität? Wie kriegt man Herdenimmunität hin? Immunität gegen das Virus. Und dann sitzt Sloterdijk da und sagt, naja, der Immunitätsbegriff kommt gar nicht aus der Medizin, sondern, und dann fängt er an mit seinem historischen Wissen oder Halbwissen, ich weiß nicht, fängt er an zu erklären, dass der Begriff Immunität ein juristischer Begriff ist, dass man sich eben immunisiert gegen gewisse Angriffe, weil Leute, die in der Politik tätig sind, einen gewissen Schutz brauchen, etc. pp. Und dann sagt er im, ich glaube, es war 18. Jahrhundert oder so, 18. oder 19. Sagt er, haben die Mediziner diesen Begriff vereinnahmt, ja, für Immunität gegen Krankheiten. Aber eigentlich sei es ja ein juristischer Begriff.
Ja, und Immunität? Deshalb,
ja. Nee, nur zum Abschluss, dann kannst du, und dann sagt er, und deshalb erleben wir gerade ein Seminar über Immunität. Und ich saß dann da und dachte mir so, was?
ich meine, er hat da natürlich Bilder verwendet, die absurd erscheinen. Aber ich glaube, da wird auch ein bisschen klar, wie was Sloterdijk unter Philosophie und unter Philosophieren versteht. Es ist etwas, das Bild des alten intellektuellen Mannes, der sich in seinen Keller zurückzieht, 10.000 Bücher liest und dann sich seine Gedanken neu sortiert. Das kann man jetzt als Vulgäridealismus abtun, also jemand, der abseits der Welt über die Welt philosophieren dann auch wirklich im negativen Sinne des Schwurbelns.
Genau. Ja.
Und das ist dann, das steckt dann halt in mir da halt drin, dass ich dann das halt so als quasi Vulgäridealismus sehe, wo ich dann halt Wälzer und Precht zugute halten muss, dass sie halt wenigstens die Sachen ernst nehmen. Ich wette, Sloterdijk nimmt sie auch ernst, aber sie nehmen sie halt für real. Und alles Reale ist halt auch anfassbar. Ne? Es ist nicht nur erfühlbar, es ist anfassbar, es ist veränderbar. Und sie fragen sich, wie verändern wir das?
Also
Sloterdijk, genau, also da eher so träge den alten intellektuellen Beobachter mimt, was ein bisschen enttäuschend war. Ein bisschen enttäuschend war, aber
Vor allem,
wenn man. Solche und solche.
Ja, aber vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Sloterdijk eigentlich geschrieben hat. Klar, das muss nichts heißen. Aber im Gegensatz zu Precht ja schon viel länger und viel eher irgendwie Philosoph bezeichnet wird, ist es natürlich sehr enttäuschend, dass es Precht und Wälzer jetzt natürlich im Rahmen solcher Sendungen, klar, ne, das ist auch bei denen kein wirklich akademischer Anspruch gewesen in der Sendung, was völlig okay ist, aber sie haben zumindest versucht, an den Verhältnissen zu diskutieren. zumindest ein bisschen. Ja,
Ob sie das jetzt in unseren Augen gut oder schlechter gemacht haben, klärt sich gleich noch. Aber naja, damit hast du recht. Das ist schon ein anderer Anspruch. Kurz nochmal zum Immunität, um das aufzuklären. Also Sloterdijk hat natürlich diese philologische Background-Story erwähnt, sein Wissen spielen lassen. Was er aber so auf den Punkt gebracht, meint er mit Immunität oder speziell Co-Immunität, ein Begriff, den er jetzt da in seinem vorletzten Buch rausgebracht hatte, meint er, dass Menschen Sicherheit brauchen und dass Gesellschaften nur funktionieren, wenn sie jedem Menschen Sicherheit gibt. Denn erst durch Sicherheit kann der Raum für Freiheit entstehen, laut Sloterdijk, und damit auch der Raum zum Spielen. Da hat er sich dann auch wieder an ein altes Schiller-Zitat angewandt, aus dessen Überlegungen zur ästhetischen Erziehung des Menschen, wo Schiller sagt, ich glaube, sowas wie der Mensch muss spielen oder der Mensch ist am freiesten, wenn er spielt.
Genau. Ja.
Und da meint eigentlich Sloterdijk auch nur, Menschen müssen sich halt im Grunde sicher fühlen. Menschen müssen gegenseitig sich Sicherheit geben können in einer Gesellschaft, damit diese funktioniert. Mhm. Und wenn das eben nicht da ist, dann hat diese Gesellschaft ein Problem. Und das scheint Sloterdijk aber auch in dieser aktuellen Welt, in der Gegenwart auszumachen. Also ein Fehlen an Sicherheit. Oder wie die weitverbreiteten Medien sprechen würden, ein Fehlen an Sicherheitsgefühl.
Ja, es ist eine Mischung aus Schillers ästhetischer Erziehung und dem Leviathan von Thomas Hobbes. Es hat so ein bisschen, also man mischt ein Gesellschaftskonstrukt eines Thomas Hobbes mit einem Schiller-Zitat oder einer Ausführung von Schiller, und schon hat man den Eindruck zumindest, ja, also, oder soll es den Eindruck vermitteln, hier ist eine ganz gute Gesellschaftsanalyse entstanden, so, wir brauchen diese Sicherheit und wenn wir, wie du sagst, ne, wenn der Mensch ist frei, wenn er spielt, und das wirkt dann immer so, das ist irgendwie gerade wichtig in der Pandemie geworden, so, und gleichzeitig weiß man aber irgendwie auch, dass es nur Wirkung ist, die er da betreibt, und keine richtige Gesellschaftsanalyse, die er da betreibt. So, weil die Frage ist ja nicht, dass man Sicherheit, das ist ja irgendwie auch eine Binsenweisheit, die Frage ist ja, wie diese gewährleistet werden kann. Also auch der Sloterdijk müsste dann theoretisch dazu kommen, an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu diskutieren. Weil wie gewährt man das, was er da haben will? Stichwort Immunität und so weiter. Und darauf kommt er aber nicht. Und das ist eben das Problem dieses einseitigen Gesprächs, dass der Moderator auch nicht rückfragt. So, und auch nicht rückfragen will. So.
Ich glaube, ich habe da auch eine Gemeinsamkeit ausmachen, also neben dieser ganzen Unterschieden, die wir jetzt hier besprochen haben. Ich glaube, ich habe auch in diesem Punkt eine Gemeinsamkeit ausmachen können, wenn Wälzer davon spricht, dass, also wir nehmen jetzt schon eines vorweg, aber wir werden gleich natürlich noch auf die Einzelheiten eingehen und auf die anderen Themen wie Klimabewegung und Kapitalismus. Sloterdijks Konstrukt der Co-Immunität, also dass es diese Co-Immunität braucht, dass es ein Sicherheitsgefühl der Menschen untereinander bräuchte, damit sie frei sein könnten, ähnelt doch auch stark dem, was Wälzer in seinem Gespräch mit Precht sagte, denn Wälzer meinte ja, es bräuchte die menschlichen Beziehungen müssten sich verbessern. Und was sind menschliche Beziehungen? Nichts anderes als das, was auch Sloterdijk meint mit gegenseitiger Sicherheit in menschlichen Beziehungen. Oder? Sind da sich beide also eigentlich einig? Beide meinen, es braucht, also die Gesellschaft muss, es muss harmonischer sein. Es muss für jeden besser oder für jeden zumindest gut sein, in dieser Gesellschaft zu leben.
Ja, und das ist interessant, weil Harald Wälzer, ich glaube offiziell Soziologe und Sozialpsychologe, und Sloterdijk, habe ich immer das Gefühl, er fühlt sich wie ein solcher, wenn er über sowas spricht, und es ist ziemlich interessant, weil sie kommen eigentlich, wie du sagst, sie kommen zu einem sehr ähnlichen, fast gleichen Ergebnis, nur macht Wälzer ein anderes Fass auf, um dahin zu kommen, weshalb mich wundert, warum Wälzer überhaupt wieder zu diesem Schluss kommt. So, bei Sloterdijk ist es ziemlich klar, wenn man dem Gespräch dann folgt, wenn man das sich nochmal anschaut, dass er irgendwie dazu kommt, es ist ein Aufbauschen der Medien, Panik und so weiter. Was brauchen wir stattdessen? Sicherheit. So. Also man kann diesen Schluss nachvollziehen, so reduktionistisch er auch sein mag. Aber dann, wenn wir nochmal zurückkommen zu Precht und Wälzer, die machen ja ein ganz anderes Fass auf. Ja, deswegen haben wir ja gesagt, wir sprechen noch über Klima und Kapitalismus. Das sind zwar auch Fragen, die Sloterdijk gestellt bekommt, und das ist der interessante Unterschied hier vielleicht. Das sind Fragen, die kriegt der Sloterdijk auch gestellt, aber nicht aufgrund der Antworten, die er gegeben hat, sondern das ist eine, der auf der Fragenliste von Volker Weidemann steht. Ja. So, dann kriegt, ne, er kriegt irgendwann, was halten Sie von Corona? Was halten Sie von der Panik? Was halten Sie davon? Ach, und übrigens, was halten Sie von Kapitalismus? Ja, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bei Precht und Wälzer kommen Sie auf dieses Thema Klima und Kapitalismus durch das Gespräch über die Pandemie.
Also richtig. Es ist
ein bisschen kausaler bei denen. So.
Ist halt auch eine Philosophiesendung, ne, mit einer festen Redaktion, die das dem Precht vorbereitet hat.
Ja. Genau, also da hat zumindest, das kann man der Sendung vielleicht im Gegensatz zum Spiegel-Interview ein bisschen zugute halten, ja, also dass man zumindest durch das Gespräch auf das Thema kommt und nicht irgendwie Partikularfragen hintereinander abfragt und man gar nicht den Zusammenhang erkennen kann. Und ja, wenn man als philosophieinteressierter Mensch eins haben will, dann Zusammenhänge erkennen, so ein bisschen, ja, auch wenn die, wenn wir gleich darauf eingehen, ob die überhaupt da sind bei Precht und Wälzer. Aber sie haben es zumindest ja, haben sie probiert, da was draus zu machen. Özgün, wie kam das dazu? Wie kommen die beiden auf einmal auf Klima und Kapitalismus?
Naja, als sie darüber sprechen, dass es halt eine gewisse, dass es eine Unzufriedenheit anscheinend gäbe, laut Precht, in der Gesellschaft, und Wälzer das verneint. Er meint halt, in den Corona-Demos kann man diese Unzufriedenheit nicht sehen. Man sieht sie eher in der Klimabewegung, die ja 2019 mit am stärksten eigentlich auch war hier in Deutschland. Da sagt Wälzer auch, nennt die Zahlen, da haben sich 1 Million Jugendliche versammelt, um gemeinsam zu demonstrieren, was er erstmal dort auch lobt. Aber die Lösungsansätze für das Problem der Klima, sogenannten Klimazerstörung, die da von Fridays for Future käme, die lehnt dann Wälzer ab, weil diese, und da knüpft er an einen von Prechts Lieblingsthemen an, diese Lösung sei halt immer technisch.
Ja.
Also Fridays for Future sprechen ja auch immer wieder davon, ja, wir haben doch die Technologie, wir haben doch das Geld, wir können doch eigentlich anders produzieren, so dass wir geringere CO2-Emissionen, CO2-Ausstoß haben. Und Precht spricht da halt von dem Begriff der technischen Utopie. Und er sagt, dass die technische Utopie erstarkt, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum er spricht. Eigentlich war halt die Idee davon, dass eine Technik etwas voranbringt, seit 2 Jahrhunderten, oder das war eigentlich schon immer so, war schon immer da, seit der Moderne, seit 4 Jahrhunderten.
Genau.
Aber es fehle eine gesellschaftliche Vision. Also
soziale Utopie.
Eine soziale Utopie. Und dieses Fehlen würde sozusagen dieses Grundproblem der Fridays for Future Bewegung, aber wie auch der Partei der Grünen, die Wälzer immer wieder direkt angreift, würde halt ausmachen. Diese sprechen halt dann immer davon, ja, wir werden digitalisieren, wir werden das und das ändern und wir werden das so und so ändern, und dann löst sich das Problem. Und Wälzer und Precht machen da halt doch schon einen schlauen Zwischenschritt und sagen, nee, so ein Allheilmittel, Precht hat immer wieder harte Worte. Ich glaube, er ist einfach gewohnt, Sachen in Headlines zu verpacken. Spricht dann da von der Diktatur des Solipsismus. Genau. Er meint, es herrsche eine Diktatur des Solipsismus. Also die Idee davon, dass ein Problem mit einer Lösung gelöst wäre. Dass es zu einem Problem eine Lösung gibt und man muss es einfach nur so Stück für Stück bei jedem Problem anwenden. Und er sagt, das ist halt falsch, denn, und da benutzt Precht wieder ein interessantes Bild, mit interessant meine ich, wow, von einem Mikado-Stapel. Er sagt, gesellschaftlich, also die Probleme, mit denen wir uns befassen, sind wie ein Mikado-Stapel. Wir wollen eins anfassen, aber dann wissen wir, dass alles zusammenbricht. Und deswegen fassen wir nichts an. Und mit wir meint er eigentlich Politiker in Funktion.
Ja.
Da spricht dann Wälzer auch von der sogenannten, hier, wie ist denn das Wort? Rückschritt? Nee.
Reduktionismus? Oder was war das?
Ah, ich find's nicht. Aber er spricht davon, dass halt Politiker, die in Kraft sind, sozusagen Funktion haben, dass diese sich eher für den Status quo entscheiden als für neue Wagnisse, weil das natürlich, ich weiß auch nicht, warum jetzt das natürlich sei, aber das sei sicherer für sie wiedergewählt zu werden. Also sie machen schon ein gewisses Problem aus in der herrschenden Politik. Aber sie gehen keinen Schritt weiter und ein Problem im herrschenden politischen System auszumachen.
Ja, es ist, man muss bei Precht dazu sagen, das ist ein Argument, das hat er einmal festgestellt bei einem Thema, mit dem er sich befasst hat, und jetzt haut er das natürlich immer wieder raus. Also er behauptet ja, dass Politiker deshalb nichts unternehmen oder den Status quo akzeptieren, wegen dem Problem der Wiederwahl. So, das hat die eine kleine Ursache davon ist, dass Precht hat mal ein Buch geschrieben, Anna, die Schule und der liebe Gott, und da hat er seine Kritik an dem deutschen Schulsystem geäußert, wo ein paar okay Punkte dabei waren, ein paar absurde Punkte dabei waren, aber die wurde tatsächlich viel gelesen, und Precht wurde daraufhin in vielen Diskussionen der sogenannten dritten öffentlichen Sender, je nachdem in welchem Bundesland man ist, WDR, NDR und so weiter, wurde er eingeladen, da Bildung Ländersache ist und so weiter, und sollte da seine Konzepte in den Sendungen vortragen. Und er hat dort in jeder einzelnen Sendung, hat er gesagt, naja, die Bildungspolitiker in den Kultusministerien wollen seine Vorschläge nicht hören, weil sie wiedergewählt werden. Was bei Lokalpolitik ja irgendwie auch nachvollziehbar ist. Aber seitdem benutzt Precht das für jede politische Kritik, die er versucht zu äußern, dass es ein Problem der Wiederwahl gibt. Und Wälzer hat ja so eine kleine Andeutung gemacht, naja, viele Politiker machen Wahlkampf damit, dass sie fortschrittlich sind. Ja, also es ist die Annahme selber ist ja auch schon mal in Frage zu stellen. Aber irgendwas war, also Precht hat doch gesagt, es fehle an sozialen Utopien, neben den Technik-Utopien. Was war jetzt Wälzers Problem damit? Wälzer hat ja schon gesagt, naja, das soll nicht isoliert betrachtet werden, sondern Wälzer hat ja gesagt, das Soziale und die Technik, und verweist dabei auch auf Marx, soll zusammengedacht werden.
So, genau, Wälzer kritisiert dort eben die Vereinnahmung der Partei der Grünen auf die Umweltfrage nicht nur die Vereinnahmung, sondern auch die Dominanz und auch unabhängig jetzt, wie sie es eigentlich klären, was ihre Lösungen sind, einfach nur, dass sie sich nur auf diese eine, sagen wir mal, Modethema ein bisschen gerade festkrallen und andere Fragen wie zum Beispiel Strukturwandel in der Automobilindustrie ignorieren. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Produktion von Autos ökologisch umstellen, also weiß auch nicht, wie das sein soll, Wälzer sagt auch, eigentlich ist das nicht möglich, die Automobilindustrie ist eine fossile Industrie, selbst elektrobetriebene Autos machen Umweltprobleme und viel wichtiger, machen halt auch soziale Probleme, also Ausschöpfung der Ressourcen, die für eine Batterie zum Beispiel notwendig sind, werden ja in Minenfeldern in anderen Ländern unter schlimmsten Bedingungen, wo es immer wieder zu Toten und Unfällen kommt, hervorgebracht. Und solche Sachen ignoriert die Partei die Grünen. Das kritisiert halt der Wälzer. Aber wo du es gerade meintest, kurz nochmal anknüpfen, Wälzer bemüht sich da um Marx, der ja auch die Arbeiter oder die Sozial- oder die Arbeiterpartei, die noch nicht existiert hatte damals, aber halt wollte, dass diese sich halt auch auf ökologische Fragen konzentriert, denn Ökologie und Soziales, Natur und Gesellschaft hängt zusammen, gehört zusammen, ist ist miteinander, also ist auch teilweise, es ist halt verflochten und nicht zwei getrennte Entitäten. Hätte ich mir halt gewünscht, dass der Wälzer auch den Marx da gelesen hätte, wo er schreibt, dass halt die kapitalistische Produktionsweise, die Umweltausbeutung überhaupt den Ausmaß produziert und hervorbringt, den wir jetzt halt heutzutage auch sehen können.
Ja, ja, genau, weil er erwähnt ja nur, naja, bei Marx steht, es muss zusammengedacht werden. Ja, ja, aber bei Marx steht halt vor allem, wie du sagst, die Ursache dessen, warum das zusammengedacht gehört, ja, weil die Ursachen nämlich ineinander verflochten sind und gar genau, nicht als, ne, so, und darauf kommt er aber nicht, in dem Moment, in dem er sogar auf, er verweist ja nicht nur irgendwas, er verweist aufs Kapital, ja, und gerade dann, wenn er aufs Kapital verweist, kommt er darauf nicht, sondern kommt wieder zu einem Thema, das unter anderem auch die Grünen bedienen, und das ist der dem Wälzer inhärente Widerspruch hier, dass er dann sagt, naja, die Steigerung der Produktivität, zum Beispiel in der Autoindustrie und der Digitalisierung, die sollte ja dafür sorgen, dass Arbeitszeiten reduziert werden müssen, weil wofür sind wir denn sonst produktiv? Ja? Und dann stellt er nicht nur diese Frage, wofür sind wir sonst produktiv, sondern kritisiert diese Trennung von technischer Forschung und also oder technischer Utopie und soziale Utopie. Und das fand ich interessant, dass er dann sagt, naja, zum Beispiel Elon Musk und die Weltraumforschung und den Mars zu besiedeln. Und dann sagt er, naja, was soll denn das heißen? Und dann sagt Wälzer, Zitat, keiner weiß doch, warum das gemacht wird.
Also warum es private Weltraumforschung gibt.
Ja, ja. Genau. Also er sagt, keiner weiß wieso. Nachdem er auf Marx Kapital verweist, sagt er, er weiß nicht, warum das gemacht wird. Denn die meisten Leute, die sich dafür begeistern, ein Großteil der Gesellschaft, wird an diesem technischen Fortschritt nicht, de facto nicht teilhaben können. Warum ist das widersprüchlich, wenn er gleichzeitig sagt, bei Marx steht doch, das muss zusammengedacht werden? Naja, er müsste doch dann Marx wissen, halt, warum das gemacht wird.
Ich glaube, er will's. Ich kann es nicht sagen. Aber es hat mich auch geärgert, dass er da behauptet hat, dass er nicht wisse, warum private Umwelt, private Weltraum. Programme gestartet werden. Naja, warum wird es gemacht? Es bringt was, es akkumuliert Kapital. Also einmal die Existenz dieses Unternehmens und seine ganze und die Produktion, die dort stattfindet, akkumuliert Kapital. Und zweitens hat es halt auch eine Voraussicht, wenn wir mal an die Ressourcen im Weltraum denken, wiederum neues Kapital zu gewinnen. Ja. Zu mehr Mehrwert zu schöpfen, quasi. Ja. Wälzer genau, fragt sich halt immer, Wälzers Antwort, wir können ja vielleicht mal da, also vom wie sagt man, wir zäunen mal das Pferd von hinten auf. Wälzers Lösung ist ja am Ende des Gesprächs mit Precht und auch Precht stimmt dem zu, dass es eine andere, neue Erzählung brauche. Du hast ja schon da angeknüpft, als du gesagt hast, die beiden sprechen immer wieder das Fehlen von sozialer und ökologischer, beziehungsweise sozialer und ökologischer Utopie im Einklang an und fordern halt als Lösung eine neue, andere Erzählung. Also eine Erzählung, die Soziales und Ökologisches zusammenbringt. Schön, dass sie das fordern. Tatsächlicher, also in dem Sinne davon, was jetzt wirklich an der echten, tatsächlichen Welt irgendwie dran wäre, wäre zu fragen, was ist nötig, um diese Erzählung
real zu machen?
Oder warum ergibt sich diese Notwendigkeit dieser Erzählung überhaupt?
Ja, ja, genau. Ja.
Und da stellen sich dann Fragen braucht es eine, wenn es eine Enttäuschung der aktuellen politischen Kräfte gibt, braucht es eine neue politische Kraft, die Dinge anders betrachtet? Precht spricht ja auch, spricht davon, ja, wie wäre es denn, wenn einfach alle 20 Jahre eine neue Partei entstehen würde, die halt dann die Probleme der derzeitigen Generation ansprechen würde und in die herrschenden Institutionen trägt. Ich meine, ja klar, dann können wir halt alle 20 Jahre die neue Partei gründen, alle 20 Jahre den Kapitalismus reformieren. Mit sogenannten progressiven Programmen. Ich meine, progressive Programme sind jetzt kein, sind jetzt nichts Utopisches, sind jetzt nichts Neues.
Ja,
jede, ich glaube, jede westliche Regierung hat einmal in seiner Existenz soziale Programme hochgepusht, um halt gewisse Probleme, die Stabilität des Landes bedroht haben, abzudämpfen.
Ja.
Das jetzt alle 20 Jahre zu machen, ich meine, löst das jetzt auch das Problem prächtig? Ich glaube eher nicht. Das zeigt sich ja. Entschuldigung.
Hau raus.
Aber das, ich versuche jetzt halt hier, wo wir jetzt zu deren Lösungskonzept gekommen sind, halt anzuknüpfen, ja. Das haben wir bisher ausgelassen, weil es jetzt sehr gut passt, an den Prechts Eingangsfrage zur Sendung.
Ja.
Wo er fragt, wo er sagt, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, ist utopisches Denken dringend gefordert.
Ja.
Wie bauen wir unser Wirtschaftssystem um zu einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft? Also
einfach geil.
Es ist wirklich einfach geil. Also
es ist einfach geil, weil in der Frage. Ja.
Du bringst utopisches Denken rein. Allein das können wir diskutieren, inwieweit die Vorstellung einer zukünftigen Welt überhaupt notwendig ist, um die Welt zu verändern oder inwieweit das eine treibende Kraft wäre für Progression im sozialen Sinne. Aber da bringt ihr da utopisches Denken rein und spricht von sozialer Marktwirtschaft. Also deine Utopie reicht nur bis 60 Jahre zurück.
Und das Geile daran ist halt, dass in der Frage die Utopie gekillt wird. Also in der Frage steckt schon drin, wie erhalten wir den Status quo? Ne? Also er sagt, wie sind Utopien möglich? Ja? Wie kommen wir zu einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft? Also übersetzt nach allen Gesetzen der Logik heißt diese Frage, wie erhalten wir, was zu erhalten ist mit neuer Technik sozusagen. Ne?
Genau, wie erhalten wir den Status quo des Systems, aber
genau.
Und so, dass sich alle Sendung, ein bisschen besser fühlen.
Genau, und das in einer Sendung, die er Utopien, Rezepte für die Zukunft, Fragezeichen, nennt. Und man könnte in der Überschrift in Klammern einfach Nein schreiben, so, weil das ist eigentlich der Ausweg des Gesprächs. Das Lustige ist, aber ist ja, als wir eben, bevor wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, haben wir darauf verwiesen, dass Wälzer aufs Kapital verweist von Karl Marx. Und das Geile ist, dass Wälzer da sagt, das muss zusammengedacht werden. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, vielleicht kommen die ja jetzt zur Utopie, weil wenn die Lösung ist, dass man durch technische Forschung den Kapitalismus reformiert, dann müsste man ja eigentlich, wenn man schon auf Marx verweist, zum Schluss kommen, das ganze System selber muss in Frage gestellt werden. Das wäre der nächste Schritt, wenn man die Sendung Utopien nennt. Und daraufhin sagt ja Precht, haben wir vielleicht ein Problem mit den Parteien. Und Wälzer sagt, ja, natürlich, das habe ich von Anfang an gesagt, ja. Aber das ist ja für das, was Wälzer vorher gesagt hat, dass bei Marx drinsteht, dass das zusammengedacht werden muss. Für das, was das ist dafür eine völlig uninteressante Antwort. Eine völlig uninteressante Frage von Precht. Auf die Wälzer dann aber eingeht, anstatt dass Wälzer sagt, Moment mal, Richard, ich habe doch gerade gesagt, bei Marx steht das und das, ja, und es muss zusammengedacht werden und was wir bis jetzt machen, ist Reduktionismus und eine Reformation, die uns so nicht hilft in diesem Sinne. Nein, er geht dann auf die Frage von Precht ein, weil sie sind ja Freunde und sagt, wie du gesagt hast, nicht nur alle 20 Jahre, sondern er kommt ja deshalb auf die alle 20 Jahre, weil er sagt, es braucht alle 20 Jahre eine neue Generation mit einem neuen Generationenkonflikt und dementsprechend eine neue Partei. So, das heißt, Wälzer stellt auf die Frage von Precht, stellt sich Wälzer das so vor, dass wenn wir nur genug neue Parteien gründen mit jungen Leuten, weil in der Frage, in dieser Antwort steckt ja auch drin, wenn es immer wieder neue Generationen braucht, dass die alte abgedankt hat. Das heißt, wenn jemand mit 40 denkt oder mit 50 oder mit 60, warum auch nicht, es braucht ein gerechteres System, muss er sich wieder einer neuen Partei anschließen von jungen Leuten, warum auch immer. Ja? Und das ist für Wälzer am Ende der Optimismus. Er sagt, in unseren privilegierten Gesellschaften gibt es kein Recht auf Pessimismus und deswegen braucht es alle 20 Jahre eine neue Partei. Das, nachdem er aufs Kapital verwiesen hat und gesagt hat, Fridays for Future läuft am Ende ins Leere, so viele da auch teilgenommen haben und die Partei der Grünen sowieso.
Ja, er meint ja also, nicht, es braucht immer eine neue Partei. Er sagt ja als Transformationsforscher, dass dieser Generationenkonflikt natürlich gegeben in jeder Gesellschaft ist.
Ja.
Also es kommt zu dem Konflikt zwischen der jungen Generation und der älteren Generation. Also Wälzer verschiebt das den Konflikt, den Klassenkonflikt zwischen Kapitalisten, also zwischen den Besitzern der Produktionsmittel, zwischen den Unternehmern, den Chefs und deren Konflikt mit den Arbeitern, den sogenannten Arbeitnehmern, die ihre Arbeitskraft verkaufen, verschiebt er auf die Generation. Er sagt, was wir im Grunde beobachten, ist ganz normal, das ergibt sich immer wieder, alle paar Jahrhunderte gibt es halt einen Generationenkonflikt und wir werden sehen, was der Ausgang ist. Wenn die junge Generation hier Veränderungen will, dann muss sie die sozialen Fragen auch mit betrachten. Das ist ja erstmal nicht dumm, aber dass er diese Kritik, also die Kritik an Fridays for Future und an der Partei Die Grünen ist ja erstmal nicht falsch. So, obwohl, naja, Fridays for Future eine heterogene Gruppe ist, da gibt es viele Ortsgruppen, die halt die systematischen Verzwickungen betrachten und auch Lösungen haben und vorschlagen und auch mit Gewerkschaften in Kontakt sind und arbeiten oder es versuchen. Aber das ist ja erstmal nicht falsch, dass er dieses Problem sieht, dass halt das Thema um Ökologie nicht für sich alleine stehen kann. Wenn man von gesellschaftlichen Problemen spricht. Der Fehler ergibt sich halt in seiner Verschiebung dieses Konflikts zwischen Generationen. Dieser Konflikt findet ja nicht zwischen Generationen statt, sondern zwischen denen, die dafür verantwortlich sind. Das sind halt die Unternehmer, das sind halt die Reichen, die halt bestimmen, was wie produziert wird und von wem und für wie viel und wo. Und der Ohnmacht der restlichen Bevölkerung dieses Planeten. Und was es da braucht, ist keine neue Erzählung. Es ist nicht so, wir hätten eine falsche Erzählung. Ja, wir haben eine falsche Erzählung, aber die Grundlage dieser falschen Erzählung ist halt die Art und Weise, wie wir Politik, wie Politik gemacht wird und wie Wirtschaft gemacht wird. Und wenn man die Erzählung ändern will, dann muss man halt die Art und Weise, wie Politik gemacht wird und wie Wirtschaft gemacht wird, ändern. Und dazu braucht es, da hat er eigentlich gut angeschlossen, da braucht es neue Kräfte. Aber nicht in Form einer neuen Jungpartei, sondern, na, da würden dann halt KommunistInnen sagen, es braucht halt die Partei der Arbeit, die halt der Partei des Kapitals gegenübersteht.
Ja, das ist auch eine logische Konsequenz. Also es geht ja darum, dass man schauen muss, ne, wie du es gesagt hast, man muss schauen, wer sorgt denn dafür, dass die Verhältnisse sind, wie sie sind. Ja, und dementsprechend braucht es da eben diese neue Kraft. Und das ist, deswegen habe ich einfach nicht verstanden, wie Wälzers Lösung auf dieses Argument, es braucht eine neue Kraft, lautete, dass es eine neue Partei, also er glaubt ja wirklich, dass eine neue Partei irgendwann in der Zukunft, sei es in 20, 40 oder in 60 Jahren, im Bundestag genau das hinkriegt. So. Und das kann irgendwie nach all dem, was er vorher gesagt hat, nicht wirklich sein Ernst sein, finde ich. Vielleicht ist es ein Ernst, aber dann ist das ein sehr, sehr, sehr fragwürdiger Schluss.
Ja, ich glaube, was sich hier bei dir auftut, ist halt das Unverständnis gegenüber einer Person, die sich um Marx und Kapitalismusanalyse und Kritik bemüht, ohne die konkreten Konsequenzen daraus zu ziehen, die nicht nur bei Marx, sondern die eigentlich seit 150 Jahren in jeder Generation von Antikapitalistinnen die in jeder Generation von Antikapitalistinnen klar
ist. Besprochen wird, ja. Ja, genau.
Ja. Aber trotzdem, das ist uns, also trotz dieser von unserer Seite aus, sage ich jetzt mal, massiven Fehler oder verkürzten Verkürzungen, die wir dabei Precht und Wälzer sehen, ist ja bei Sloterdijk noch mal ein bisschen happiger, das Thema Kapitalismus.
Ja, was heißt hier happiger?
Seine Antwort ist ja, also wir machen es mal einfach mal an der Sache selbst fest, ne? Sloterdijk wird gefragt, was er denn so vom Kapitalismus hält. Und Sloterdijk antwortet, Kapitalismus, ja, also habe ich erstmal kein Problem damit. Wir brauchen, das Problem, was ich habe, ist, also wir brauchen Geld, das nicht unglücklich macht.
Das war,
und
das, damit, das war das, ich war noch nie so verwirrt wie von so einer Antwort.
Ja, zum Glück erklärt er kurz darauf ein bisschen, was er damit meint, ist, unglückliches Geld ist für ihn Geld, was aus der Finanzierung durch Schulden entsteht. Er sagt, wenn wir weniger schulden oder wenn wir nicht auf diesem Schuldenmodell sitzen würden, also
Kreditvergaben etc.
Ja, genau. Also Geld entsteht bei einer privaten Bank dadurch, dass du jetzt als normaler Bürger dahin gehst und sagst, du brauchst einen Kredit, 200.000 Euro. Genau. Und die sagen, okay, wir gucken nach, bla bla bla, du kriegst das Geld. Und dieses Geld wird ja nicht aus einem Tresor rausgeholt. Dieses Geld wird dann durch deinen Kredit, existiert es erst.
Genau, und, Buchgeld.
Genau, und durch dieses, dadurch existiert es erst und damit hast du jetzt erstmal 200.000 Euro Schulden bei der Bank auch gleichzeitig erschaffen. Also so entsteht Geld, Herr Sloterdijk. Wenn Sie das nicht wollen, dann wollen Sie keinen Kapitalismus. So, wenn Sie aber meinen, Sie wollen das nicht, aber Sie wollen Kapitalismus, dann belegen Sie Ökonomiekurse, obwohl ich muss sagen, es gibt keine guten Ökonomiekurse. So.
Naja, zum Thema Kredit gibt es ja welche, aber das Absurde ist ja, um dein Beispiel kurz aufzugreifen, ja, so ich leihe mir 200.000, ich aber mit meiner Arbeit schöpfe wirklich dieses Geld plus Zinsen, gibt's der Bank zurück. Verstehst du? So, und das ist, und Sloterdijk gesagt, er möchte diese ganzen Kreditmechanismen, die hätte er gerne nicht mehr, dass es nicht existiert. Und auf die Frage hin, ob der Kapitalismus noch ein tragbares System ist, sagt er, nur wenn das Geld glücklich macht.
Ja, also wenn es halt nicht mehr diese Schuldenkreditsysteme gibt, Mechanismen so, gibt.
Ja, und ich glaube, und ihm ist, ich weiß nicht, ob ihm das nicht klar ist, ist ihm klar, dass es ohne dieses Kreditsystem, das in unserem ganzen System so verankert ist, kaufen Sie jetzt, zahlen Sie später, ja, das ist nicht nur bei Banken so, es ist bei alles, was man auf Zeit kauft, ist ihm klar, dass er dann dieses Geld, was ihn so glücklich macht, nicht hätte. In dieser Form, also er kann das ja gar nicht voneinander trennen, irgendwie. So, also das funktioniert. Also ich weiß nicht, was er mit dieser Antwort, und ich habe den Verdacht, so, da kann jetzt Herr Sloterdijk oder ich weiß nicht, ob er Fans hat, er könnte mir da widersprechen, die sollen mir das dann auch bitte genau erklären, aber ich habe den Verdacht, das war so ein, ich will es so lassen, wie es ist, aber ich will, dass es einen kritischen Touch hat in meinem Unterton, so. Ich will nicht pro kapitalistisch klingen, aber es ist schon cool, wie es ist gerade. Weil anders kann ich mir diese Antwort nicht erklären.
Ja, er hat ja am Anfang gesagt, also es war schon bewusst so gewählt, ich glaube, er wollte halt so einen kritischen Touch haben, spricht da von glücklichem und unglücklichem Geld, weil er von Journalisten oft als neoliberaler Denker, als verkappter neoliberaler Denker
interpretiert und das mag er würde. Nicht.
Das mag er nicht, aber dann muss er halt auch ein bisschen mehr über Ökonomie lernen, um dort eine richtige Antwort zu geben. Ein kleiner Tipp für Herrn Sloterdijk wäre der Film Ökonomia, der dieses Jahr hätte rauskommen sollen. Mhm. Das ist eine Dokumentation, ein Dokumentarfilm über, über die Geldschöpfung, wie Geld geschöpft wird in privaten Banken und in der EZB, wie die Verknüpfungen von Schulden, Profit und Vermögensanhäufung sind. Da wird ganz schnell deutlich, das ist halt inhärent. Schulden und Profit gehören in dieser Wirtschaftsweise, die herrscht, zusammen. Das kannst du nicht trennen. Und wenn sich Sloterdijk da etwas wünscht, was halt das trennt, dann ist das vielleicht eine zukünftige Form des Kapitalismus, der sich reformiert hat, aber in anderen Teilen immer noch so funktioniert, wer weiß. Aber für uns ist es erstmal Augenwischerei.
Ja, genau. Und noch mehr Augenwischerei war, und das, ich komme darauf immer noch nicht klar, nachdem im Gespräch zwischen Wälzer und Precht, Precht mit dem, Wälzer mit diesem wunderbaren, in Anführungszeichen, Ergebnis kam, dass es alle 20 Jahre eine neue Partei mit neuem Generationenkonflikt braucht und Überraschung, es sollte in Utopien um die Beziehungen zwischen Menschen gehen, Das war Welzers Schlusswort. Noch mehr Augenwischerei und ich weiß gar nicht, ob man das als Augenwischerei bezeichnen kann, war das Schlusswort von Richard David Precht. Der, und ich traue mich wirklich, ich traue mich nicht, das auszusprechen, aber ich muss es, das sind wir den HörerInnen schuldig. Das Schlusswort von Richard David Precht lautete: lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, und sag, das sei ein Zitat von Steve Jobs. Und ich weiß nicht, was das soll. Du hast, hast du was, willst du was dazu sagen oder willst du das so stehen, willst du den Cringe so stehen lassen? Sonst habe ich eine Frage an dich.
Frag mich bitte.
Okay, du hast den Film Ökonomia angesprochen. Ja. Hast du weitere Film- und oder Textempfehlungen, wo man darüber vielleicht sich informieren kann, solche Themen miteinander zu verbinden? Entweder Soziales und Technik oder Soziales, Technik, Natur in diesem Sinne. Ich könnte auch einen Anfang machen, der als Einstieg darin vielleicht gut ist. Aber hast du da, fällt dir da spontan was zu ein?
Ja, ich habe jetzt einen Film, der das Soziale und Technik jetzt im Hinblick auf Ökologie bearbeitet und befriedigend bearbeitet ist immer noch, finde ich, obwohl er filmisch ein bisschen abebbt, an Qualität nicht ganz oben bleiben kann, ist, wie hieß er denn nochmal, Downsizing. Downsizing mit Matt Damon. Ich glaube, der ist auch aktuell auf einem Streamingportal verfügbar. Da geht es auch um eine Welt in der nahen Zukunft, also um unsere Welt in der nahen Zukunft, in der halt durch die sogenannte Umweltkatastrophe anscheinend es wirklich doomsdayhaft ist. Also es wird wirklich zum Ende der Welt kommen. Es wurde so viel produziert, so viel Abgase, CO2-Ausstöße produziert, dass die Erde sich nicht mehr erholen könnte und dass die Menschheit nicht mehr hier überleben kann. Und da in dem Film passiert Folgendes: es wird etwas erfunden, dass Dinge schrumpft, Lebendiges wie auch Nichtlebendiges, was Materie schrumpfen kann. Und die Menschen kommen dann auf die Idee in diesem Film, dass Menschen zu schrumpfen. Natürlich ist das alles in der privaten Wirtschaft. Also es werden dann vereinzelt Menschen, die sich das leisten können, sie schrumpfen sich. Um natürlich, weil sie viel, viel kleiner sind als normal, weniger Ausstöße haben, ne? Das ist die Logik.
Ja.
Und dieser Film behandelt dann durch seine Handlung sehr gut eben die Probleme, die sich da auftun, wenn man das halt so betrachtet, wenn man eben das Ökologische nicht mit dem Sozialen zusammendenkt, und der Film zeigt dann sehr klar, was da für neue Konflikte entstehen oder welche Konflikte dort verschärft und weitergetragen werden. Wenn man menschliche Probleme auf technologischem Weg alleine lösen möchte.
Okay. Ich würde auch noch was in den Raum werfen. Das ist noch nicht die ganz große tiefgreifende Analyse, aber wenn man sich zumindest noch nie mit der Frage befasst hat, so, was hat denn die ökologische Krise mit der Wissenschaft zu tun und warum ist sie wissenschaftlich mit der neuzeitlichen technisierten Wissenschaft allein nicht zu lösen, ist zu empfehlen. Es ist ein älterer Text von 1994. Das ist von Vittorio Hössle. Der hat seine Moskauer Vorträge aus den 90er Jahren, soweit ich weiß, zusammengetragen in einem Buch, das heißt Philosophie der ökologischen Krise, vom CH Beck Verlag. Er bleibt natürlich auch, es ist Hössle, er bleibt in diesem ökologisch-sozialen Marktwirtschaft-Narrativ, er bleibt da drin, aber er bringt in diesem Text zumindest die Themen schön miteinander in Verbindung. Also man kann schon das, was in der gegenwärtigen Politik gerne gesagt wird, ne, es braucht die Ingenieurskunst und neue technische Innovationen, dann lösen wir ein ökologisches Problem. Und in diesen Texten wird zumindest aufgezeigt, warum das ein wirklich massiver Fehlschluss ist, warum das so nicht zu lösen sein wird und was der Naturbegriff mit der Technik zu tun hat. Und das ist als Einführung, um die Themen zumindest grob zu verbinden, ein sehr zu empfehlender Text. Genau. Und Filme hast du ja schon zwei genannt, einmal mit Ökonomia und einmal mit Downsize. Genau.
Ja. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick geschaffen über die aktuellen Positionen von PopulärphilosophInnen. Ja. Wie Precht, Welzer und auch Sloterdijk zu den Themen Pandemie, Kapitalismus, Klimabewegung oder Klimakatastrophe.
Ja. Genau, also das also falls das jemand nachschauen möchte, das Spiegel-Interview mit Sloterdijk ist auf YouTube und vom Spiegel selber hochgeladen und das Video mit Precht und Welzer in der ZDF-Mediathek. Ich glaube, die Sendung heißt einfach Precht. Genau, dann kann man sich das noch anschauen. Ich weiß nicht, wie lange das jeweils online ist, immer in der ZDF-Mediathek. Und das waren so die Positionen aus der deutschen Populärphilosophie über die aktuellen Themen. Özgün, so ein bisschen Ergebnis ist, also finde ich, dass die Sendung von Precht und Welzer hatte den besseren Anspruch. Weil ich finde, so ein Thema sollte nicht besprochen werden anhand eines abklappernden Interviews, wie es bei Sloterdijk war. Hatte den besseren Anspruch und hatte zumindest zwei, drei Aspekte drin, die mich ein bisschen mehr haben erwarten lassen, mich aber dann enttäuscht haben. Und das kann man im Rahmen dessen, wie viele Sendungen es zu dem Thema gibt, nämlich sehr wenige, ist das vielleicht positiv entgegenzuhalten. Ja, in diesem Spannungsfeld Philosophie, Ökonomie, Politik, Ökologie natürlich reduktionistisch und für mich enttäuschend. Die Basis war so ein bisschen da am Anfang, fand ich, und ist nach und nach abgestorben. Stimmst du mir zu?
Bei Precht und Welzer?
Ja.
Ja, ich habe ja gesagt, also wir haben ja darüber gesprochen. Allein die Fragestellung ist schon schlimm.
ja, das
stimmt. Ich habe immer Probleme, abschließend nochmal was zu sagen, weil ich habe immer, im Laufe des Gesprächs haben wir jetzt schon so viel gesagt und auch so viele Verknüpfungen gemacht, dass ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
Ja, das ist aber auch.
Statt mich zu Precht und Welzer zu äußern, würde ich mich lieber zu Sloterdijk äußern. Der hat dann nämlich im Interview kurz angemerkt, dass er doch auch lieber hätte Sänger werden wollen. Und ich kann hier eigentlich, also die persönlichen Vorlieben einer Person sind ja zu respektieren auf jeden Fall. Muss man sich nicht drüber lustig machen. Aber hier möchte ich dann auch mal der älteren Generation den Mut zusprechen und sagen, es ist nie zu spät für eine zweite Karriere. In der zweiten Lebenshälfte, die schönsten Jahre liegen vor dir. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ein paar schöne buddhistische Lieder würde ich kaufen dann später. Und Precht, wie schon einmal gesagt, glaube ich, also Precht überlasse ich halt den Ontologen. Also die Differenzierung von der Person Precht und der Sendung Precht ist eine Sache für zukünftige Ontologen. Das sind so die zwei Sachen, die ich hier festhalten möchte.
Das ist das schönste Schlusswort, das du je gebracht hast. Ich könnte stolzer nicht sein. Dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben dementsprechend keine Hörerfragen. Weil die Populärphilosophie-Sendung erstmal unangekündigt war und vor allem, weil wir die bestehenden Videos, die man sich angucken kann, für sich sprechen. Und ihr hättet auch ohnehin ähnliche Fragen gehabt, wie wir sie haben und wir haben sie ja auch nicht lösen können, denn wie Herr Welzer sagte, das ist ein Problem der zukünftigen Generation. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von der heutigen Folge Und wir hören uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal und machen dann eine inhaltlichere Sendung.
Oh, das war doch schon sehr inhaltlich. Ja, jetzt haben wir halt besprochen, was andere besprochen haben. Da hast du schon recht.
Genau.
Das nächste Mal werden wir einfach mal anhand eines Primärtextes uns darüber auslassen.
Genau. Wir werden am Text eine Sendung machen und freuen uns auch darauf sehr. Es hat uns einen Riesenspaß gemacht, wieder bei euch zu sein. Und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß daran hattet wie wir. Und noch einmal, weil wir es jetzt länger nicht sagen konnten, wer mag und in diesen Zeiten etwas übrig hat, kann uns auf PayPal mit einmaligen Beiträgen unterstützen. Wir werden es wie immer über die sozialen Kanäle posten und bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder zugehört habt. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von Berlin nach Köln. Danke, Özgün.
Ja, danke von Köln nach Berlin und noch einen schönen Resttag den ZuhörerInnen.
Wünsche ich euch auch. Tschüss.